Stephen Hawking, das ist der Popstar unter den Astrophysikern. Der 68-jährige Engländer sitzt wegen seiner Erkrankung des Nervensystems im Rollstuhl. Sprechen kann er nur noch über einen Sprachcomputer. Er hat zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher rausgebracht, darunter den Klassiker Eine kurze Geschichte der Zeit. Hawking hat ein neues Buch veröffentlicht, Der große Entwurf. Eine neue Erklärung des Universums. Es ist auch bereits auf Deutsch erschienen. Ralf Krauter, Wissenschaftsjournalist beim Deutschlandradio, hat das Buch gelesen, auch mitgebracht. Wie sehen Sie denn aus, diese neuen kontroversen Thesen von Hawking?
Sie sehen nicht so kontrovers aus, wie man das dem medialen Rummel entnehmen könnte, den diese Thesen machen. Also was Hawking sagt, ist im Prinzip, die Physiker sind heute in der Lage, die Entstehung des Universums aus sich heraus zu erklären. Sie können also das, was wir beobachten können, die Ausdehnung unserer Galaxis, die Verteilung der Sterne im Universum, die Naturgesetze, die den Apfel auf der Erde vom Baum fallen lassen und so weiter, all das können sie mit Theorien erklären, die für den Eingriff eines allmächtigen Schöpfers, also eines Gottes, eigentlich an keiner Stelle mehr rauskommen. Lassen. Hawking sagt nicht, es gibt keinen Gott, wie das jetzt teils auch verkürzt in Medienberichten zu lesen war. Darüber kann er als Physiker auch seriöserweise gar keine Aussage treffen und das weiß er, dafür ist er viel zu schlau. Er sagt nur, wir brauchen keinen Gott mehr, um zu erklären, warum die Welt, wie wir sie kennen, so aussieht, wie wir sie kennen. Das ist seine Kernthese.
Und diese Thesen, wie die Welt denn nun entstanden ist, sind die neu? Wie sehen die aus?
Im Prinzip ist das, was Hawking sagt, nicht wirklich neu. Man kann sogar sagen, dass er das eigentlich im Kern schon vor ungefähr 22 Jahren gesagt hat, in seinem millionenfach verkauften Bestseller, nämlich eine kurze Geschichte der Zeit. Damals allerdings, dass das Buch, mit dem Hawking auch berühmt wurde, vorher kannte ihn eigentlich keiner, damals allerdings hat er es noch leicht abgeschwächt geäußert. Er ließ dem geneigten Leser am Ende nämlich sozusagen noch ein Fünkchen Hoffnung. Ich habe nochmal nachgelesen und da schrieb Hawking also sinngemäß, wenn wir eine physikalische Theorie fänden, die alles erklärt, also diese sogenannte Weltform, hinter der er seit Jahrzehnten her ist, dann würden wir Gottes Plan kennen. Ja, und da Hawking Atheist ist, war das damals schon metaphorisch gemeint. Das hat vielleicht mancher anders verstanden. In diesem neuen Buch jetzt, das Stephen Hawking übrigens gemeinsam mit einem Co-Autor, Leonard Mlodinow heißt, der einem Physiker und Autor aus Kalifornien geschrieben hat, da gibt's jetzt diesbezüglich überhaupt keine Missverständnisse mehr. Der große Entwurf, der suggeriert uns, jetzt haben wir die Weltformel gefunden und die funktioniert auch ohne die Hypothese Gott. Will heißen, aus der Sicht der modernen Physik ist die Existenz eines Schöpfers definitiv kein Muss mehr.
Und wie funktioniert diese These? Ich habe irgendwas gehört von Schwingungen und daraus ist dann so ein wenig das Universum entstanden, oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Details sind natürlich schwierig. Vorab müssen wir vielleicht noch sagen, Hawking sagt nicht, dass es keinen Gott geben kann. Es sagt nur, wir brauchen ihn nicht, um die Welt zu erklären. Das ist also eine wichtige Einschränkung. Ja. Jetzt zur Theorie. Natürlich basiert das alles auf dem Urknallmodell. Das ist heute in der Physik eigentlich gesetzt. Daran zweifelt keiner. Die Indizien sind einfach zwingend. Aber es gab eben bis vor ein paar Jahren eben sozusagen noch ein letztes Schlupfloch für das Wirken Gottes. Es blieb dann nämlich die Frage im Raum, warum unser Universum scheinbar so perfekt drauf eingerichtet ist, menschliches Leben zu ermöglichen. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Naturkonstanten anguckt, kennt man vielleicht noch aus der Schule die Lichtgeschwindigkeit, die Masse des Elektrons, die Stärke der Gravitationskraft. Die sind ganz filigran so aufeinander abgestimmt, dass sich das Universum so entwickelt hat, dass wir entstehen konnten. Wenn die nur einen Tick anders wären, dann hätte sich die Sonne vielleicht nie entwickelt, dann hätte die Erde keine stabile Umlaufbahn um die Sonne entwickelt, die Temperaturen auf unserem Planeten würden viel mehr schwanken, es hätte sich nie Leben entwickelt, uns gäbe es gar nicht. Und warum diese Parameter so sind, wie sie sind, das konnten die Physiker jahrzehntelang nicht erklären, auch Hawking nicht. Da blieb also ein Erklärungsvakuum, das eben Raum für einen allmächtigen Schöpfer ließ, einen Schöpfer, der eben am Ursprung aller Dinge, also mit dem Urknall, alles so eingerichtet hat, dass nach 13,7 Milliarden Jahren wundersamerweise eine intelligente, zweibeinige Spezies auf einem blauen Planeten in der Milchstraße das Sagen hat.
Was besagen denn diese Theorien jetzt genau? Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
Hawking hat eben jetzt in dem neuen Buch sozusagen genau dieses Schlupfloch, was noch geblieben war, geschrumpft. Man muss schon fast sagen, auf die Größe Null. Die Details der Theorie sind kompliziert. Man braucht schon eigentlich fast einen Doktortitel, um da durchzudringen. Es geht um eine Erweiterung der Stringtheorie, hat vielleicht mancher schon mal gehört. Eine Erweiterung der Stringtheorie auf Membran. Es geht um schwingende Flächen in gekrümmten Räumen und so. Aber die Grundidee, die ist bestechend simpel und manchem vielleicht auch unter dem Begriff Multiversum bekannt. Also, dass es parallele Universen gibt, das weiß ja jeder Star Trek-Fan aus zahlreichen Filmen, dort ist es Alltag. Und Physiker wie Hawking, die glauben jetzt aber, es gibt nicht nur ein paar parallele Universen, sondern unendlich viele davon, die ständig neu entstehen, wie Blasen aus dem Nichts, dann irgendwann zerplatzen, deshalb Multiversen. Und demzufolge gäbe es dann eben unendlich viele parallele Welten, in denen Doppelgänger von dir und mir hier im Studio sitzen und über was ganz anderes reden oder vielleicht morgens Kaffee statt Tee zum Frühstück trinken, auf Mülltrennung pfeifen oder es gäbe auch Universen, in denen der Mond vielleicht aus Rohmilchkäse besteht. Das klingt total abstrus, aber die Physiker sind inzwischen zur Auffassung gelangt, dass das wahrscheinlich eine relativ präzise Beschreibung der Realität ist. Und der Grund ist folgender. Man kann mit dieser Theorie vom Multiversum nämlich erklären, wie diese präzise eingestellten Anfangsbedingungen beim Urknall zustande kamen. Denn wenn es unendlich viele Universen gibt, die sich alle ein bisschen unterscheiden, dann ist es statistisch gesehen überhaupt kein Wunder, dass dabei auch eins rauskam, das wie für uns maßgeschneidert scheint. Um das zu veranschaulichen, stell dir vor, da nimmst du ein Scrabble-Spiel, fasst in die Tüte, wirfst ein paar Dutzend Buchstaben in die Luft. Und wenn du das oft genug tun würdest, dann käme da irgendwann der erste Satz von Goethes Faust raus. Es ist zwar extrem unwahrscheinlich, aber wenn du es unendlich oft machst, passiert es doch irgendwann. Das sagen die Gesetze der Statistik. Und einen Schöpfer, der die Regler irgendwann richtig eingestellt hat, den braucht man laut dieser Theorie eigentlich nicht mehr. Das sagt Hawking. Was er aber auch sagt ist, naja, experimentell überprüft ist das Ganze noch nicht und bis dahin besteht eigentlich weiterhin kein Grund zur Panik. Also 10, 20, 30 Jahre wird sicher dauern, bis man experimentelle Tests machen kann, die das belegen, ob das stimmt oder nicht.
Mhm. Dieses Buch hat sehr viel Wirbel ausgelöst, vor allem in den USA. Wie kommt das?
Naja, ich würde sagen, das ist der Hawking-Effekt. Also Hawking ist, du hast schon gesagt, das ist der Popstar unter den Physikern, einfach aufgrund seines persönlichen Schicksals, das jedem nahe geht, ein brillanter Geist, dem man im Alter von 21 Jahren gesagt hat, 1963, du leidest an einer tödlichen Nervenkrankheit, du hast nur noch ein paar Jahre zu leben. Die Prognose war falsch, aber mittlerweile ist der Mann schon lange an den Rollstuhl gefesselt und kann im Prinzip nur noch seine Augen bewegen. Mit denen steuert er dann den Sprachcomputer, mit dem er auch Texte schreiben kann. Alle anderen Muskeln haben mittlerweile de facto versagt. Also ein tragisches Los, das Hawking aber auch geschickt zu vermarkten wusste. Also er ist ja bei den Simpsons aufgetreten, in Star Trek Folgen. Er ist ein Medienstar. Es gab ja auch vor 15 Jahren einen viel beachteten Film über Hawking, autobiografisch. Und seitdem kennt ihn eigentlich jeder. Ja, er ist quasi der Albert Einstein unserer Tage.
Mhm. Ihm soll es gesundheitlich relativ schlecht gehen. Ist tatsächlich zu befürchten, dass das möglicherweise Hawkings letztes Buch war?
Also er hat letztes Jahr seinen Lehrstuhl aufgegeben. Er hatte ja einen Lehrstuhl für theoretische Physik an der Universität Cambridge, den Lehrstuhl, den übrigens früher auch Newton hatte. Ich denke, gut, er ist jetzt sowieso in einem Alter von 68, da kann man getrost aufs Altenteil gehen, aber dass es ihm gesundheitlich nicht besonders gut geht, ist, glaube ich, klar. Er gibt ja auch mittlerweile kaum noch Vorträge. Allerdings, letztes Jahr habe ich gesehen, war er noch im Weißen Haus, hat einen Preis dort verliehen bekommen. Also wenn es drauf ankommt, ist er offenbar schon noch mobil. Wahrscheinlich wird man weiter mit ihm rechnen müssen.
Du hast eben schon diesen Co-Autor erwähnt. Wie viel hat Hawking denn noch selber geschrieben oder ist das jetzt schon so eine Art Ghostwriter gewesen?
Also schon bei dem letzten Buch tauchte dieser Leonard Mlodinow als Co-Autor auf. Er steht auch vorne auf dem Klappentext. Ich denke, man darf schon ausgehen, da Hawking eben solche Schwierigkeiten hat zu kommunizieren. Er kann, wie gesagt, nur mit der Pupille noch diesen Sprachcomputer steuern oder auch Texte schreiben. Das ist extrem mühsam, so ein Buch zu schreiben. Man darf davon ausgehen, dass wahrscheinlich der theoretische Input sicher von Hawking kam, weil er immer noch sehr gut Bescheid weiß auf dem Gebiet, immer noch mitführend dabei ist. Aber wahrscheinlich hat Mlodinow, der auch nebenher als Autor und Journalist arbeitet, doch größtenteils die Feder geführt.
Die Aufmerksamkeit für die Bücher, für seine Thesen ist sehr groß. Wenn man sich das aber jetzt mal aus wissenschaftlicher Sicht anguckt, wie bedeutend ist er in der Astrophysik? Also gehört er zu der Top 10 der Astrophysiker weltweit?
Das ist eine interessante Frage, weil eigentlich ist es bei Hawking so, der Mythos ist riesig, aber das steht nicht so ganz in einem Verhältnis zu seiner Bedeutung für die Wissenschaft. Also er ist schon wichtig, aber wenn man die Top 10 aufzählt, wäre er halt vielleicht einer unter 10. Ja? Also er hat wichtige Beiträge geleistet, unter anderem hat er sich ausgiebig mit den Grenzen der allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt, mit schwarzen Löchern Mitte der 70er Jahre, also mit diesen gefräßigen Massemonstern im Universum hat er sich beschäftigt, eine interessante Theorie publiziert, die mittlerweile in jedem Lehrbuch steht, wonach nämlich diese schwarzen Löcher nicht ewig leben, wie man lange dachte, sondern die können Energie verlieren. Das war eine kleine Revolution Mitte der 70er. Es wurde aber danach schon ein bisschen stiller und da deckt sich seine Leistungskurve auch ein bisschen mit der aller großen Forscher. Die meisten Nobelpreisträger haben die Entdeckung, für die sie irgendwann später ausgezeichnet wurden, vor dem Alter von 45 gemacht. Danach ist die Kreativität eben nicht mehr ganz so groß. Was Hawking wirklich so populär gemacht hat, ist diese Vision der Physiker, eine Weltformel zu finden. Also allein dran zu glauben, wir können, wenn wir all unseren Verstand zusammennehmen, eine simple, elegante mathematische Beschreibung finden, die alle Beobachten im uns bekannten Universum beschreiben. Daran arbeitet Hawking seit vielen Jahren, genau wie viele andere. Und in seinem Buch sagt er eben jetzt, naja, wir haben es so gut wie gefunden. Interessanterweise hat er das vor fast 22 Jahren auch schon gesagt, eben in dem schon erwähnten ersten Bestseller, eine kurze Geschichte der Zeit. Also aus meiner Sicht viel Hype um ein Buch, das okay ist, aber längst nicht so bahnbrechend, wie manche Medienberichte glauben machen.
Okay, besten Dank für diese Einschätzung. Ralf Krauter, Wissenschaftsjournalist beim Deutschlandradio, über Stephen Hawking und sein neues Buch Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Man kann auch vom Multiversum sprechen, haben wir gerade gelernt. Das Buch kostet knapp 25 Euro.